will es nicht mehr hören. Ja, aber ich muss doch Buße tun, ich muss doch bekennen, ich muss doch. Und manchmal musst du einfach aufhören damit. Und dann löst es sich langsam in nichts auf. Ja. Das ist so etwas. Es gibt die Zeit zu bekennen. Es gibt die Zeit, damit aufzuhören. Es gibt für alles so diese Zeit. Ja? Es gibt die Zeit, wo du auch kämpfst, und dann gibt es die Zeit, wo du aufhörst zu kämpfen. Alles hat seine Zeit. Krieg führen hat seine Zeit. Und die Waffen niederlegen und aufhören, Krieg zu führen, hat auch seine Zeit. Wenn wir nur die Zeit erkennen würden. Der Weise, heißt es in Sprüche 8, der Weise erkennt die richtige Zeit und das richtige Verhalten. Der Narr erkennt gar nichts. Der Weise erkennt die richtige Zeit und das richtige Verhalten. Das ist Integrität, einer dieser drei großen I. Integrität. Wir erkennen die richtige Zeit und das richtige Verhalten. Und manchmal ist es total paradox, weil einmal ist die Zeit, um zu kämpfen. Und die Leute sagen, ja, du hast jetzt hier die große Ruhe gepredigt, jetzt bist du am Kämpfen. Wie widersinnig. Und dann sagen sie, jetzt hast du so viel gekämpft und jetzt auf einmal bestehst du auf Ruhe. Ja, weil alles hat seine Zeit. Ne? Alles hat seine Zeit. Und dann gibt es die Kampfgemeinden und die Ruhegemeinden, und dann gibt es die Gemeinden, die diese Seite nur betonen, und die anderen, die nur diese Seite betonen. Und wenn die Zeit des Kampfes vorbei ist, dann gehen die Kampfgemeinden ein, und wenn die Zeit der Ruhe vorbei ist, dann gehen die Ruhegemeinden ein und wissen überhaupt nicht, was geht hier vor sich, weil alles hat seine Zeit. Aber das mit der Ruhe ist sehr wichtig, dass wir immer wieder zurückkehren in diese Ruhe, in dieses da einfach sich treiben lassen, einfach getragen werden, einfach den Sprung zu springen. Und das ist so wichtig. Für Kinder, weil, ach ja, die Schule. Sprechen wir nicht über die Schule? Ja, das ist natürlich sowas wie die Schule, aber überhaupt das ganze industrialisierte Leben. Wir leben in einem industrialisierten, in einem DIN-Norm-Leben. Und da ist alles ist getaktet, alles ist egal, ob Sommer, ob Winter, wir schalten das Licht ein, wir gehen zur gleichen Zeit, müssen wir auf der Arbeit, wir müssen das Gleiche tun. Alles ist wie eine große Maschine. Da gibt es keine Unterscheidung. Das ist vollkommen gegen die Natur. Das ist gegen alles, diese Maschinenstruktur. Ja. Wir sind eben keine. Deswegen werden wir auch alle krank an dieser Industrienorm. Das ist nicht menschlich, das ist unmenschlich. Na? Und du kannst auch ja aus der Maschine nicht aussteigen, außer durch eine Krankschreibung. Leute, wir können nicht alle Krankheiten wegbeten. Manche Krankheiten brauchen wir auch, weil wir können ja nicht anders anhalten, außer durch eine Krankschreibung. Ich habe das gesehen in der Gemeinde. Bei manchen habe ich gemerkt, da betest du nicht, dass die gesund werden. Die brauchen die Krankheit, damit sie die Rechtfertigung haben, aus der Mühle auszusteigen. Und bei anderen ist es andersrum. Wir brauchen Unterscheidung. Entspannung, großes Thema. Großes Thema. Hinter ganz vielen Symptomen, hinter vielen Krankheitssymptomen, hinter vielem, was auf uns kommt, ist die Ego-Reaktion. Die Ego-Reaktion ist immer Furcht. Ich fürchte mich. Und der Heilige Geist ist immer in der Arbeit, dass er sagt, fürchte dich nicht. Da ist das, da ist die Herausforderung, da ist die Prüfung, da ist die Begegnung, da ist die Arbeit, da ist der Chef, da sind die Kollegen, da ist dies, da ist jenes, da ist das Geld oder das zu wenig Geld, da ist dieses, da ist jenes. Und es gibt sehr viele gute Gründe, sich zu fürchten, Tag und Nacht und rund um die Uhr. In 5. Mose wird beschrieben, der Segen und der Fluch. Ne? Kennt ihr das? 5. Mose 28, so ein Kapitel, über den Segen und den Fluch. Und der Fluch, der da beschrieben ist, du wirst ein zitterndes Herz haben. Du wirst dich fürchten am Morgen und du wirst dich fürchten am Abend. Du wirst am Morgen sagen, ach, wäre doch schon Abend. Und am Abend wirst du sagen, ach, wäre es doch schon morgen. Ist das nicht wirklich so? Viele Leute leben genauso. Ach, wäre der Tag schon rum. Ach, wäre die Nacht schon rum. Und so wird das Leben an die Furcht geopfert. Ja, man verliert sein Leben an die Furcht. Wollen wir die Furcht füttern? Nein, wir wollen die Furcht nicht füttern. Und es ist unsere, glaube ich, eine der primären, der vorrangigen geistlichen Aufgaben, christlichen Aufgaben, dass wir die Furcht ständig überwinden. Wenn du auf der Ebene deines persönlichen Lebens die Furcht überwindest, du bist ein Held. Du bist ein Held, das gibt es gar nicht. In der Welt geht das gar nicht. Dass du dich nicht fürchtest, das ist sowas von abnormal. Dann brauchst du ja die ganzen Entspannungstabletten nicht, und dann brauchst du die ganzen Psychopharmaka nicht und dann brauchst du das ganze Zeug nicht. Du bist ein Schaden für die Industrie. Es ist wirklich, unsere Industrie lebt von Furcht, so vieles lebt davon. Aber wir wollen Versicherungen, ja. Ja, und immer ist deine Aufgabe, jeden Tag, auch ein Teil dieses Sabbats, dass wir am Ende von diesen 7 Tagen wieder in diese Sabbatzeit gehen. Alles, was uns Furcht gemacht hat, wir beschließen es. Wir bleiben so lange dran, es loszuwerden, bis wir es los haben. Bis wir glauben können, dass Jesu Hand es wirklich hat, es wirklich nimmt. Dass wir es auch so fühlen können. Ich habe es ihm jetzt dermaßen in die Hand gegeben, dass meine Seele glauben kann, ich habe es ihm wirklich in die Hand gegeben. Und wenn es wieder zu dir kommt, weißt du, wie du es nur weißt, ich habe es ihm wirklich gegeben, ich bin nicht mehr zuständig. Ich habe es los. Er wird sich kümmern, ich bin nicht mehr hier, ich bin nicht mehr der, der das hat. Und dann bist du frei, dann bist du frei, dann bist du in einer unglaublichen, übernatürlichen Art und Weise frei. Wenn du dich nicht fürchtest, stell mal vor, wie viel Kraft fließt in das, was du fürchtest. Wie viel Kraft fließt in die Sorgen, wie viel Kraft in diese 1000 Überlegungen rund um die Uhr, wie alles gehen soll, wie du das alles schaffen sollst, wie du das bewältigen sollst. Und da ist der Killer drin, da ist der Teufel drin, ne? Weil der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, Einschüchterung, ich brüll dich mal ordentlich nieder, die ganzen Probleme. Und dann sauge ich dir die Kraft ab. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Und das griechische Wort da ist wirklich dieses Absorbieren. Ich absorbiere deine Energie. Ich absorbiere deine Kraft. Und so macht der Teufel das. Ganz typisch. Und eine weitere sehr typische Maßnahme ist, dass er dich isoliert. Dass er sagt, also mit diesen Problemen, die du hast, kannst du keinem erzählen. Du bist ein Sonderfall. Deine Sünden sind wirklich, also andere haben sowas nicht. Die anderen, ja, die haben alle die Liebe Gottes erlebt. Du, ja, dass du das nicht so erlebst, das ist, weil du eben ein echter Special-Fall bist. Und bei dir ist das also, und das weißt du ja auch schon längst und überhaupt. Und ja, und so wirst du isoliert und kannst du dir vorstellen, so in der Prärie, ein Löwe hetzt die Herde und er hetzt die Herde so lang, bis ein Tier isoliert wird von der Herde. Dieses wird geschlagen. Also Isolation ist immer ein Zeichen für Teufel am Berg. Und so isoliert bist du immer eine leichte Beute. Du wirst ein bisschen durch die Gegend gehetzt und dann und dann ist gut, ne? Und dann kannst du nicht mehr und dann bleibst du liegen und dann hat der Löwe dich und verschlingt dich und bist auch schon oft verschlungen worden. Aber der Herr holt dich wieder raus aus dem Löwen und er holt dich wieder raus und er sagt, gib wieder her, das ist meine. Das kannst du nicht behalten, musst du wieder hergeben. Aber es ist trotzdem schrecklich, verschlungen zu werden und es muss nicht so oft sein. wenn wir nur klug sind. Ich will euch das wirklich heute Morgen so mitgeben, als eine der vorrangigsten und der großen vorrangigen Aufgaben. Fürchte dich nicht. Setz etwas dran. Nimm es dir vor. entschließe dich dazu. Ich will mich nicht fürchten. Die Furcht kann sehr subtil sein. Und wenn du Jesus fragst, wo in meinem Leben ist Furcht am Werk, da wirst du leider mehr finden, als du gedacht hast. Ja? Weil du dich an eine gewisse Dosis des Gifts hast du dich gewöhnt, als normal, als ganz normal. Das ist auch überall so, deswegen fühlt sich das so normal an. Ja? Dass die Leute, was weiß ich, mit hängendem Gesicht auf die Arbeit kommen oder wie auch immer, so vieles ist, das ist alles ganz normal. Ne? Ich hatte letztens, kam ich zum Frühdienst, 5 Uhr aufstehen, dann um 6 Uhr da auf der Arbeit aufschlagen und dann geht der Wahnsinn los. Und ich war so gut drauf und ich bin da von einem Patienten zum nächsten geeilt und mit, ja, und dann fragte mich ein Kollege, hast du Drogen genommen? Welche Droge hast du genommen? Und ich sagte ihm, ja, wie? Der sagte, also wie du drauf bist, also das ist ja nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ja, ja. Und oft wir suchen den Teufel oft in irgendwelchen spektakulären, okkulten Sachen. Aber was ist mit der Furcht? Die Hauptwaffe des Feindes ist Furcht. Furcht. Er appelliert an dein Ego, an dein Ich und malt dir alles aus, warum du dich fürchten solltest. Und dem widerstehst du standhaft. Indem du weißt, die gleichen Leiden gehen über deine Brüder in der Welt. Ja? Wir alle haben diesen Kampf, uns nicht zu fürchten. Und wenn wir wieder frei sind von der Furcht, dann ist alles andere so leicht. Wir gehen rüber in die Freude, wir gehen rüber in den Frieden, wir gehen einfach über die Linie und fragen uns, was war das? Was war das, was ich da hinter mir habe? Es hat sich so aufgebläht, die Furcht bläht sich immer auf, ne? Kleinigkeiten werden so groß. Du streitest mit irgendjemandem und hinterher fragst du dich, worüber genau haben wir uns gestritten? Was war das? Du weißt es nicht mehr. Das ging alles wie von alleine. Wie von alleine. War alles schon irgendwie inszeniert, das Skript war schon geschrieben. Du bist aus Versehen auf die Bühne gekommen, zack, 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 hast du alles ausgeführt. Hast dich ordentlich gestritten um nichts. Hast alle deine Kraft verloren, bist für tagelang niedergeschlagen und es reichen sich dir weitere Horrorbilder an, wie es weitergeht, was als nächstes kommt. Natürlich das Gleiche, wie das Schreckliche, was du hattest. Und dann fürchtest du dich. Und dann hast du das Gefühl, Jesus ist weit weg. Aber in Wahrheit ist er ganz nah. Das hat ja jemand gesagt, oder irgendwie wisst ihr das auch, kein Wort in der Bibel wird wohl so häufig wiederholt wie dieses fürchte dich nicht. Interessant ist in dieser Geschichte, wo Johannes auf der Insel Patmos zu Boden geht, dass es ja Jesus ist, der ihn so vom Hocker haut. Ne? Also er fällt da ja nieder, ist wie tot und Jesus kommt zu ihm und sagt, fürchte dich nicht. Das heißt, auch Gott kann uns erscheinen in einer Art und Weise, die wir so nicht gekannt haben. Ja? Und wir könnten geneigt sein, uns zu fürchten. In der Bibel sehr oft, wenn Engel auftauchen und sie fürchteten sich sehr. Und sie fürchteten sich sehr. In Daniel, das ist ja mal so eine Beschreibung, wo da so dieser Engel da erscheint, der wie ein Alien aussieht. Und da steht eine mächtige Furcht überfiel diese ganze Gruppe, mit der Daniel unterwegs war. Seine Freunde sind alle weggelaufen. Er alleine blieb übrig, weil er keine Kraft mehr hatte, aufzustehen. Und er konnte nicht fliehen. Er konnte nur da liegen bleiben. Und da steht, die Farbe aus seinem Gesicht war gewichen. Und, Und dann taucht dann da dieser Engel auf und wie der den beschreibt. Also für uns sieht ein Engel also echt nicht so aus, wie der den beschreibt. Und ja, und also hochdramatisch. Und was sagt der Engel? Natürlich, was sagt der Engel? Fürchte dich nicht, du viel geliebter Mann Gottes. Schöne Anrede, ne? Fürchte dich nicht, du viel geliebter Mann Gottes. Oh. Und dann der Engel wieder geht hin und dann kommt ihm die Farbe wieder und dann wird er da wieder aufgerichtet. Aber auch bei den Hirten auf dem Feld, da kennen wir es natürlich alle von der Weihnachtsgeschichte, dass da die Herrlichkeit des Herrn, die Engel da und sie fürchteten sich sehr. Ja, okay, also unsere ganze Nation leidet unter einer kollektiven Depression, oder? Deutschland ist ein depressives Land, wir sind depressiv, ja, wir sind problemorientiert, wir drehen uns da drum, ja. Wir sind vielleicht auch als Volk gut da drin, Probleme zu lösen, ja, gute Lösungen zu finden, gute Ingenieure, gute Leute, die gute Ideen haben, wie man Sachen lösen kann. Aber diese Problemorientierung und dieses, das ist auch so, so stark in Deutschland, ne? Deswegen ist es auf der Arbeit schon verpönt und wenn da gelacht wird, das ist irgendwie seltsam, ne? Also was gibt es hier zu lachen, ne? Ja, auch in vielen anderen Ländern scheint das so zu sein. Und es ist doch immer, es kommen doch viele Dienste, vor allem aus Amerika, die kommen nach Deutschland und unisono sagen die, also in Deutschland ist das schon schwer. In Deutschland ist das so eine Schwere. Das ist alles so, es ist so zäh, es ist so verhalten. Wir erzählen den Witz, ihr braucht 2 Minuten, ehe ihr überhaupt geschnallt habt, dass es ein Witz ist und es ist so schwer mit euch, ja. Ja, es ist eine schwere Decke da drauf. Ich habe von manchen auch wirklich auch so internationalen Missionaren gehört. Also sie finden, in keinem Land ist das so wie in Deutschland. Sagen die. Auch in irgendwelchen, wo wir denken, ganz schlimmen Ländern, ja, da sagen die, nee. Also in dieser Hinsicht ist es in Deutschland echt special. Und wir haben natürlich gemeinsam die Aufgabe, gegen diese Furcht, gegen dieses kollektive Feld, dieses Depressiven auch anzukommen und es immer wieder zu überwinden. Und wenn wir das tun, in Wahrheit dienen wir damit nicht nur uns selbst, sondern auch unserem Land. Glaubst du das? Wir sind ja hier. Also wenn wir hier die Furcht ablehnen und sagen, nein, ich fürchte mich eben nicht, tut mir leid, ich spiele das Spiel nicht mit. Ich bin zwar auch ein Deutscher, aber ich will nicht mehr. Ich habe schon jetzt jahrzehntelang den Scheiß mitgemacht. Ich höre auf damit. Ich bin jetzt kein Deutscher mehr, ich bin jetzt Himmelsbürger. Ich habe jetzt hier, mein Zuhause ist jetzt an einem ganz anderen Ort. Und da gibt es überhaupt keine Depression an diesem Ort. Die Engel wissen gar nicht, wovon ich rede, wenn ich von den Depressionen rede. Die fragen sich, was redet die, was redet der? Ich meine, verstehen wir nicht. Diese Sprache sprechen wir hier nicht. Ja, und dann wirst du damit, dass du in dir selbst den Krieg gewinnst, auch dem Land gedient haben. Das ist ja logisch, weil von dir geht es zu den Arbeitskollegen, von dir geht es zur Familie und von dir geht es unbedingt zu den anderen über. Und wenn deine Furchtlosigkeit größer ist wie deren Furchtsamkeit, dann ist das ein solches Zeugnis, es ist eine solche Ungewöhnlichkeit, es ist ein Wunder. Und du leuchtest als ein Licht in dieser Dunkelheit, weil du dich nicht fürchtest. Ich merke auch im Krankenhaus, die Patienten da, die meisten sind ja furchtkrank. Die Krankheit ist die Furcht, in Wahrheit ist die Furcht die Krankheit. Hinter den ganzen Symptomen steckt die Verlassenheit, die Einsamkeit, die Furcht vor allem. Und wenn du dann momentlang diese Patienten davon ablenken kannst und die zu einem Lächeln bringst du hast gewonnen. Mir hat Jesus gesagt, und ich habe das immer und immer und immer wieder erfahren, ich erzähle es auch immer wieder, Jesus hat mir gesagt, okay, wenn der Dienst im Krankenhaus anfängt, du bist den ersten Tag da, ist es sehr schwer. Das Niveau ist grottenschlecht. Das Niveau an Kraft ist grottenschlecht. Aber jetzt bist du da und das Niveau steigt. Es wird besser. Und Jesus sagt, am zweiten Tag, wenn du kommst, wird es der ganzen Station besser gehen. Opfern wie Tätern. Es wird allen besser gehen. Und tatsächlich ist meine allgemeine Erfahrung nicht immer, als Deutscher muss ich dazu sagen, nicht immer, natürlich, aber meistens ist es. Am zweiten Tag ist das Niveau gestiegen, es geht der ganzen Station besser. Das finden die Kollegen auch gut, die haben da zwar keine Erklärung für. Und am dritten Tag, sagt Jesus, wenn du am dritten Tag kommst, könnte man alle Patienten entlassen. Geschäftsschädigend, aber für die Patienten, Halleluja, genau. Man könnte alle entlassen, und es ist regelmäßig so, man könnte am dritten Tag alle entlassen. Aber inzwischen sind neue gekommen und alle entlassen, das kann man einfach nicht, man muss ein paar doch noch beobachten und so weiter. Also das ist einfach so. Aber die Erfahrung ist tatsächlich die, man könnte am dritten Tag in aller Regel, könnte man alle entlassen. Ja, ganz, 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 ganz viel. Ist ja klar, wenn deine Seele niederliegt, kann sie den Körper nicht aufrechterhalten. Der Körper fängt an, entsprechende Symptome von diesem Stress und diesem Überfordertsein, der Furcht, entsprechende Symptome zu schießen. Der Magen wird sauer und solche Dinge. Also Klaus, fürchte dich nicht. Bleib mal gelassen. Gelassenheit ist ein Baum des Lebens. Ja, gut, also natürlich, ich möchte heute natürlich gerne den Sprung in die Entschlossenheit. Ich will mich nicht fürchten. Ihr tut euch selbst und der Gesellschaft und der Welt keinen größeren Dienst, als wenn ihr euch wirklich entschließt. Ich will ein furchtloser Mensch werden. Nicht, indem ich das alles ignoriere und so tue, als wäre alles easy, aber indem ich das wirklich begreife, das ganze Spiel hier auf der Welt, es ist ein Furchttheater. Es ist, alles geht um Furcht. Furcht, Furcht, fürchte dich, fürchte dich. Das Geld wird nicht reichen, deine Arbeit wirst du nicht behalten, das wird nicht lange gut gehen. Und die Furcht bringt alles herbei und deine Seele kann das überhaupt nicht verkraften. Deine Seele ist wie ein Kind. Das kannst du nicht belasten mit diesen ganzen schweren Geschichten. So ist unsere Seele. Die kann das gar nicht aushalten. Die kann das nicht tragen. Wir sind fürs Paradies geschaffen, hallo? Wir sind nicht geschaffen für kein Paradies. Also, und von daher ist das unerträglich, unerträglich. Dieses viele Furcht, die viele Furcht. Immer dieses viele Verlassene, diese Vaterlosigkeit. Dieses Ausgesetztsein an diese vielen schrecklichen Bedrohungen. Und gerade jetzt sehen wir, ne, wir haben hier, die Nachrichten sind voll hier von Kriegstreiberei und von weiteren Fluten, von Flüchtlingen, die alle kommen wollen. Wir wissen gar nicht, was wir mit denen all machen sollen. Und alles birgt so viele Probleme in sich und so viele. Klar kommen die nach Deutschland, wir sind problemorientiert. Ich meine, da kommen die Probleme auch. Die sagen sich also, in Deutschland, da kümmert man sich um uns. Hier sind wir. Willkommen Probleme. Ja. Und das ist derzeit, merkt ihr, ist ein gigantischer Kampf, Deutschland einfach zu ertränken in dieser Furcht. So, ne? In den letzten 20 Jahren, man sagt, die Verschreibung von Psychopharmaka ist ins Gigantische gewachsen. Das ist also unvorstellbares Geschäft auch, aber es ist einfach das Maß. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe festgestellt, im Krankenhaus eine der typischen Krankheiten, die ins Unermessliche zunimmt im Lande, ist Luftnot. Luftnot, COPD, die Leute kriegen keine Luft mehr. Sie können nicht mehr atmen. Ja. schrecklich. Ja, natürlich gibt es dann diese Erklärung, es wird die Luftverschmutzung sein. Ehrlich gesagt sagen die Wissenschaftler, wir wissen nicht, was es ist. Denn innerhalb von wenigen Jahren ist es bei den Männern um 1000% gestiegen. Also so ist die Verschmutzung nicht gewachsen in dieser Zeit. Und bei den Frauen um 500%. Mann, das sind aber mal Marken, ne? Und für mich ist da drin der Druck, der Druck, der Druck. Keine Luft mehr kriegen, nicht mehr atmen können. Man muss die Leute regelrecht erinnern, atmet nochmal, atmet, hört nicht auf zu atmen. Ja. Sie atmen immer flacher, das ist sie. Wenn Menschen sich fürchten, atmen die immer flacher, gerade noch so. Und man muss ihnen sagen, atmet nochmal durch, tief einatmen, tief ausatmen. Das ist so, alles was lebt, atmet. Und so müssen auch wir atmen. Ruach, der Atem Gottes. Und wir brauchen seinen Atem in unserem Atem, dass er uns anatmet, hauche uns erschlagenen Deutschen an, dass wir wieder lebendig werden. Okay, wollt ihr einen Entschluss fassen, nicht mehr sauer zu sein? Einen Entschluss fassen, wir wollen uns nicht fürchten. Wir wollen, wenn die Furcht kommt mit ihren Argumenten, damit zu Jesus gehen. Und sagen, also für die Behandlung dieses Problems bin ich nicht zuständig. Ich muss das also an Jesus weitergeben, weil ich bin hier auch gar nicht, ich bin hier nur der Gärtner, ich bin hier gar nicht der Besitzer. Also der Chef muss das lösen, wir bringen das ihm. Und dann wird Jesus große Probleme ganz klein kochen. Habt ihr auch das gemerkt, dass Jesus ganz große, bedrohliche Sachen, der sagt dir ein Sätzchen, und du bist völlig verblüfft, dass es damit erledigt ist. Das ist immer göttlich. Mit sehr wenigen Sätzen, mit sehr einfachen Worten werden gigantische Probleme gelöst. Je größer die Probleme, desto einfacher die göttlichen Lösungen. Ich habe mir gedacht, wir werden von diesen Geheimdiensten werden wir kontrolliert und die ganze Kommunikation wird abgehört, war jetzt großer Skandal und so weiter, alles wird abgehört. Und ich dachte mir, Mann, was für ein großes Problem. Und dann sagte mir der Herr, ja, ich kann auch eine Ratte schicken und die frisst ein Kabel an und die ganze Maschine fällt aus. Es ist so einfach. Ja. Ich weiß nicht, wo ich bin, nach Berlin gezogen. Ich war ein Jahr lang in der Bibelschule in Berlin. Und an jedem Baum zu der Zeit, das war zur Zeit, wo die Mauer fiel, an jedem Baum war ein Anschlag. Also wenn einer uns hier eine Wohnung vermitteln kann, der kriegt also Tausende von Belohnungen. Bald an jedem Baum war so ein Anschlag, suche Wohnung, hohe Belohnungen, wenn einer nur einen Tipp geben kann. Und da fuhr ich also da an, um auf die Bibelschule zu gehen. Ja, und an jedem Baum hieß es, also das geht gar nicht, hier eine Wohnung zu kriegen. Das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ja, und dann schien es auch so, dann habe ich dann da mich da angemeldet und dann mal gefragt, und wie das denn so ist, so ganz naiv. Und die sagten, ja, also eine Wohnung hier zu finden, das ist aber wirklich sehr schwierig. Da hättest du mal dich eher dran geben müssen und so. Und dann war ich so beeindruckt von dieser Situation, keine Wohnung. Und wenn du eine Wohnung haben willst, musst du auch noch eine Arbeit nachweisen. Ich war einen Tag da, wo sollte ich die Arbeit herhaben? Also so, das schien mir alles so schlüssig, dass es alles gar nicht gehen kann. Meine Seele war da. Was tun? Also bin ich, wo ich doch nur diesen einen Tag Zeit hatte, in einen Park gegangen. Lobpreismusik auf die Ohren, so laut, lauter wie die Zweifel, lauter wie die Panik. Nur um die Panik runterzukochen. Die Panik runterzukochen, dauerte Stunden. Die Zeit verging. Stunde um Stunde hing ich in dem Park. Hab keine Wohnung gesucht. Hab nur die Panik runtergekocht. Und dann wurde, nachdem ich Jesus etwa 15.000 Mal gesagt hatte, wie schwer alles ist und wie schlimm und wie problematisch und ob er das auch überhaupt weiß, wurde es besser. Und dann kam die göttliche Idee, dass Jesus mir klar machte, ich habe zuerst nur negative Ideen gehabt. Ich habe gedacht, es könnte ja jemand sterben. Und dann würde eine Wohnung frei werden. Aber dann dachte ich mir, das ist nicht christlich. Also das darf man so nicht denken. Und dann hat der Heilige Geist den Gedanken gebracht, es kann ja auch andersrum gehen. Ich könnte jemandem in einer anderen Stadt eine bessere Arbeit geben. Und die Wohnung hier würde frei werden. Ich könnte jemanden segnen und er würde gehen. Nicht, weil er umkommt, sondern weil er gesegnet wird. Das ist eine ganz andere Idee, ne? Und auf einmal klärte sich mein Wahn und ich konnte immer deutlicher sehen, ja, Gott kann jede Wohnung hier frei machen. Jede einzelne. Indem er jemandem das gibt woanders, was er gerne haben will. Ja. Ich war geschockt. So einfach könnte es sein. Und auf einmal dachte ich mir, es ist alles ganz leicht. Vorher dachte ich, es geht gar nichts. Jetzt dachte ich, es ist alles ganz leicht. Schwebte zurück in dieses Büro von dieser Bibelschule mit neu gewonnenem Glauben, traf auf dem Weg einen, der auch eine Wohnung suchte und mir sagte, ich habe eine. Gleich auf der anderen Straßenseite. Bibelschule, andere Straßenseite, Wohnung. Der hatte mehr Glauben gehabt wie ich. Aber jetzt habe ich ihn getroffen und er nahm mich mit in diese Wohnung und sagte, ja, dann können wir vielleicht zusammen da einziehen. Das war also wie ein Traum. Ich wurde da einfach durchgetragen. Jetzt hatte ich die Arbeit noch nicht. Innerhalb von einer Stunde hatte ich auch die Arbeit. Ich hatte die Wohnung, ich hatte die Arbeit, ich hatte alles. Da war ich der Held. Aber ich wusste ganz genau, solange ich mich fürchte, solange mich das so beeindruckt, dass es eigentlich so unmöglich ist, solange das so ist, werde ich hier auf keinen grünen Zweig kommen. Es wird nicht funktionieren. Ich muss erst die Panik überwinden.